siehst auf mir. Siehst auf mir. Siehst du wie? Wissenswertes und hochinteressantes von A bis Z mit dem Matthias Schafer und dem anderen Perler.
Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einer frischen Ausgabe vom «Siehst du wie?». Heute haben wir die dritte Ausgabe vom «Siehst du wie?» persönlich. Unser heutiger Gast ist der Thomas Wosche. Thomas, wer bist du?
Guten Abend miteinander. Danke, dass ich da sein darf. Mein Name ist Thomas Wosche und ich bin hauptberuflich Lehrer und nebenberuflich schreiben, Roman schreiben, Musik machen und ein bisschen Schauspieler.
Und jetzt gerade recht aktuell war auch die Dinger Seespiel, wo du das Drehbuch geschrieben hast. Dafür, wie war das für dich, die intensive Zeit?
Für mich hat die Zeit eigentlich eben schon viel früher angefangen, vor etwa 3 Jahren, als ich den Auftrag bekommen habe, das Drehbuch zu schreiben. Und ich habe mir dann, bevor ich das überhaupt angenommen habe, habe ich mich gut müssen hinterfragen, kann ich das überhaupt, weil ich das vorher selber auch noch nie gemacht habe. Und ich habe dann mich dafür entschieden und ich denke mal, ich probiere es jetzt einfach mal. Unter anderem auch, weil die zwei Musiker, die mir auch angefragt haben, das waren gute Kollegen von mir, die haben es selber auch noch nie gemacht. Wir waren also alle drei im gleichen Boot gewesen, und ich von vor angefangen und das einfach mal ausprobiert. Und die intensive Zeit ist eben, die 2 Jahre gewesen danach. Und das Löscherjahr, jetzt, wo die Schauspieler geprobt haben, war für mich nicht mehr so intensiv gewesen. Da habe ich vor allem ein bisschen mit dem Regisseur zusammengearbeitet. Wir haben das Drehbuch noch gekürzt, wir haben Szenen erweitert, wir haben neue Songs geschrieben und so weiter. Aber intensiv war es vorher gewesen. Und auch während der Vorführungen selber konnte ich es eigentlich aus Zuschauern geniessen.
Okay, mir nimmt vielleicht noch ein bisschen Wunder, wie muss man sich die Organisation von so einem Musical eigentlich vorstellen? Ich glaube, ist es echt das erste Musical gewesen, wo du Josch wirklich als Drehbuchautor mitgewirkt hast. Und wenn ja, wie hast du das jetzt so erlebt?
Ja, es war das erste gewesen. Also ich habe mal ein Drehbuch geschrieben für ein Freilichttheater. Und das da hier ist jetzt ein Musical gewesen. Mit der Organisation selber habe ich sonst nicht viel zu tun gehabt. Ich habe von Anfang an ganz klar gesehen, die machen das Drehbuch und tue mich aber nicht kümmern, was rundum eigentlich läuft. Und das dünkt mich immer wichtig bei so einem grossen Projekt, dass jeder wie seine Posten hat, wo er darauf spezialisiert ist und was er macht. Aber da sind eigentlich für die anderen organisatorischen Bereiche andere Leute zuständig gewesen. Und da ist ein OK dahinter gewesen, wo sehr gut gearbeitet hat und extrem viele freiwillige Helfer, die hinter der Kulisse gewerkt haben, was organisatorisch anbelangt.
Und wie war es für dich gewesen, jetzt, als Zuschauer, die Figuren, die du geschaffen hast, können, wie live zu erleben?
Das ist sehr speziell gewesen. Also es ist etwas sehr Schönes, wenn man mal so Figuren erfunden hat und die zu Blatt gebracht hat und Beziehungen eingebracht hat und alles. Und am Anfang sind das nur so Ziele, es sind Wörter, es sind Sätze. Und irgendwann eben sieht man die Figuren in 3D lebendig auf der Bühne stehen und singen und tanzen und reden. Und das ist schon ein spezielles Gefühl.
Okay, mir nimmt noch ein Wunder, vielleicht das Fiktive, wie du das eingebracht hast, weil das Ereignis ja selber ist eigentlich als reales, oder? Der Schöffnessee, wie der entstanden ist. Wie hast du die Figuren kreiert, wie du hast ja die selber gemacht, oder?
Ja, also es ist ja so, ich habe grosse Recherchen betrieben zuerst im Stadtarchiv in Freiburg und habe mit ehemaligen Bewohnern vom alten Bad Bonn geredet, Interview geführt und durch das habe ich dann jetzt erst einmal das Gefühl für Geschichte bekommen. Und dann ist es also so gewesen, dass ich die Figuren erfunden habe, weil eben viele von diesen Leuten heute noch leben. Und das ist ein bisschen heikel, wenn man dann die genauen Namen und die gleichen Figuren alles nimmt. Und man hat auch mehr Freiheit, wenn man erfundene Figuren hat. Das heisst, die Figuren waren erfunden, die Beziehungen untereinander, die Liebesgeschichte und so weiter, das war alles erfunden gewesen. Aber die Ereignisse, die politischen Ereignisse, der Bau von der Schöffenstallmauer, wie das gegangen ist, was alles dazu geführt hat, das war dann alles historisch gewesen, nachdem was ich herausgefunden habe, in den Interviews und in den Archiven.
Du bist ja schon vorher eigentlich bekannt gekommen, als Schauspieler, wenn man so will, in der Region. 2009 bis 2011 ist die Hinterkehrbanda aufgeführt worden, das Alterswil. Du bist dort, hast du den Hinterkehr Franz gespielt, also eine der Hauptrollen. Wie hast du das erlebt mit dem riesigen Erfolg, den das Theater gehabt hat, ging auch mehr aufzutreten?
Das war eine sehr schöne Zeit gewesen. Also, ich war schon im ersten Jahr eigentlich ein super Team gegeben und sie sich zu einer Familie zusammengewachsen dort. Und man hat dann auch in der Region gemerkt, eben, dass das extreme Ausmaß angenommen hat, das Theater. Ich bin auch im Korb auf einmal angesprochen worden von x fremden Leuten und so. Und das war ganz komisch gewesen, weil man so, ja, man das erste Mal einfach so erlebt. Und, aber es war eine wunderbare Zeit gewesen. Man hat eigentlich fast nur Gutes gehört. Man hat es wirklich schön gehabt. Und dann mir das dann eben zwei Jahre nochmal können wiederholen. Und es ist auch in den Jahren danach eigentlich genau gleich gut gewesen. Obwohl drei Leute gegangen sind, drei neue Leute dazugekommen sind. Aber wirklich eine gelungene Sache gewesen, drei Jahre lang.
Hey, du bist ja der Hinterkehr-Franz gewesen. Wie muss man sich das vorstellen, jetzt der Hinterkehr-Franz verglichen mit dem Thomas Wosch? Gibt es da irgendwie Ähnlichkeit, oder nicht?
Nein, eigentlich nicht. Also, ich glaube nicht. Also, er muss so, wie ich ihn gespielt habe, ist er schon total anders gewesen. Er ist halt eher der, ich habe eher so ein bisschen aggressiv gespielt, so ein bisschen, er ist der Bandenchef gewesen und hat die anderen Bandenmitglieder da unter der Knute gehabt und ist auch nicht davor zurückgescheucht, die mal zusammenzuschiessen oder mal ein bisschen einzustauchen. Und das entspricht mir eigentlich privat nicht, aber es hat Spass gemacht, auch mal so etwas zu spielen.
Ja. Hast du dir gross in die Geschichte gelesen oder noch dir umfassend informiert, wie das so war für die 30er Jahre? Ist es notwendig gewesen, für dich Rolla kennenzuspielen?
Nein, eigentlich nicht. Also ich habe natürlich das Buch gelesen von Christian Schmutz im Vorfeld, eigentlich schon bevor ich gewusst habe, dass das Theater kommt. Und nein, als das Theater gekommen ist, haben wir im Vorfeld mit dem Regisseur zusammen uns solche Gedanken gemacht. Also wir haben darüber geredet, was ist das für eine Zeit gewesen, wie hat man dann gelebt und so, das haben wir im Gespräch eigentlich erarbeitet mit dem Rigo Schmutz, mit dem Marc Kessler. Aber ich habe mich nicht speziell recherchiert und so weiter, was die Jahre angeht, sondern das haben wir zusammen gemacht.
Okay. Wenn wir vielleicht noch ein bisschen so zu den Anfängen kommen von deiner Schauspielerei. Auf der Webseite habe ich gelesen, dass ich eigentlich schon recht früh, also eigentlich schon in der Primarschule angefangen, wo du zuerst mal das Theater gesehen hast, wo es um was schon mitgegangen ist. Kann ich das ein bisschen näher bringen?
Ja, angefangen hat alles mit einem Stück namens Peter Pan, wo ich zu Dingen gesehen habe, dann nicht mehr gespielt. Das ist, glaube ich, bei der 6. Klasse oder so. Und mich hat das dann so fasziniert, weil es mir so schön dürft, dass man da auf der Bühne so eine Rolle kann spielen und dass es eben Zuschauer berührt. Also mir hat das dann extrem berührt gegeben als Kind. Und dann habe ich das Jahr darauf entschieden, als ich in die OS gekommen bin, dass ich das Freifachtheater nicht mehr bin. Beim Rob Gorel dazu mal. Und ich bin auch drei Jahre dort geblieben, unter dem Rob Gorel. Das hat mir so gut gefallen, der hat das super gemacht. Und habe auch im Lehrerseminar dort Theaterfreifach besucht, vier Jahre lang. Ja, und so bin ich drin gekommen. Dann habe ich eine Pause gemacht, als ich dann angefangen habe zu arbeiten, bis eben ins Hinterkehrtheater gekommen ist, wo ich dann gefunden habe, jetzt könnte ich noch mal etwas machen in die Richtung.
Aber du hast nie in dir den Vater rumgegeben, Filmschauspieler hauptberuflich zu kommen?
Darum schon, aber nicht ernsthaft. Also, ich muss halt als Bub träumt, schon Fußballer zu werden. Oder habe ich schon gedacht, das wäre cool, Schauspieler zu sein. Aber ich habe nie den Weg eingeschlagen. Ich hätte nicht müssen Schauspielschule machen und perfekt Englisch lernen und so weiter und so fort. Und das habe ich nie wirklich probiert zu verfolgen. Nein.
Aber du bist ja natürlich gegen noch dabei als Schauspieler in vielen Orten anzutreffen. Was ist so das Faszinierende für dich an der Schauspielerin? Was du Gino, wo jetzt Gino da ist?
Ja, das ist wirklich so, in eine andere Rolle zu schlüpfen und die probieren so gut wie möglich zu verkörpern einerseits und andererseits eben auch dem Zuschauer Emotionen zu wecken. Etwas in dem zu bewegen in den Zuschauern und das Feedback zu bekommen vom Zuschauer, ist natürlich schön am Schluss auf der Bühne zu stehen und wenn es den Leuten gefallen hat, das zu merken. Und das ist so das, die Sachen, die halt schön sind an der Schauspielerei und auch das Team, also in der Regel entwickelt sich da ist man über längere Zeit zusammen, lernt Leute neu kennen und in der Regel ist das ganz eine schöne Sache.
Bevor wir über weitere Facetten von deinem künstlerischen Arbeiten diskutieren, möchten wir zuerst einmal ein Musikstück hören. Du hast dir ausgewählt «Face of Evil» von deiner Band Emerald. Um was geht es da? Wieso hast du gerade das Lied ausgewählt?
Es ist Es geht um das Böse im Mensch, was sich in der Maska versteckt, im Text und in dem Lied. Also eben Face of Evil, das Gesicht vom Bösen, was sich häufig aber eben hinter der Otto-Normal-Fassade versteckt, die man eben nicht sieht. Um das geht es. Gewählt habe ich es, weil es von mir aus gesehen so ein bisschen, zwar ein Herzlied, aber relativ ein eingängiges Lied und das erste von der CD, wo so aus Einstieg recht gut passt.
Ihr hört «Gseh schon wie» mit Matthias Schafer und André Perler.
Das war «Face of Evil» von der Band Emerald Wode. Thomas Wosche dabei ist. Thomas Wosche ist heute Abend zu Gast bei uns im «Gseh schon wie». Wir kommen ja in den zweiten Teil jetzt. Nachdem wir ein bisschen über die Schauspielerei geredet haben, über das Theater, kommen wir jetzt zu einer zweiten Facette von Thomas Wosche. Und zwar ist das die Schriftstellerei. Thomas, kannst du uns mal sagen, wie bist du zum Schreiben gekommen?
Das ist noch schwierig zu sagen. Das hat irgendwann mal schon in der Primarschule angefangen. Ich habe sehr gerne gelesen und habe schon in der Primarschule eigentlich angefangen, so kleine Geschichten zu schreiben, die ich noch kaum selber schreiben konnte. Und später, in der Ausbildung habe ich so meine ersten Kurzromane geschrieben, als Teenager. Aber so richtig anfangen zu schreiben, habe ich erst etwa vor 6-7 Jahren, als ich dann wirklich gefunden habe, jetzt probiere ich mal wirklich dran zu bleiben und wirklich mal einen Roman zu schreiben. Und das war dann der Löwe von Burgund gewesen. Mein erster Roman, der vor 3 Jahren eigentlich rausgekommen ist.
Ja. Da möchte ich gerade einhaken beim Löwe von Burgund. Ich habe das auch gelesen, schon vor einer gewissen Zeit. Es geht ja da um Karl der Kühne und um Berner Ritter Adrian von Bubenberg.
Mhm.
Das waren ja zwei reale Personen gewesen. Jetzt, wie real kann man so einen geschichtlichen Roman überhaupt schreiben?
Einfach nach dem Motto, so real wie möglich natürlich, aber es gibt in der Geschichtsschreibung natürlich einerseits grosse Lücken immer um mich und andererseits Widersprüche. Also es ist so ein bisschen das. Und ähnlich wie vorhin, als ich beim das Seespiel erzählt habe, ist es eigentlich auch hier gewesen. Ich habe aus erst natürlich grosse Recherchen gemacht, Bibliotheken, Bücher, Internet und so weiter, für mal alles herauszufinden, was überhaupt zu wissen gibt. Und dann habe ich probiert, mit dem historischen Wissen die Geschichte zusammenzubauen, zu konstruieren, hier mit historischen Figuren. Und einfach einerseits die Lücken zu füllen, die in der Geschichte da sind, und andererseits dort, wo die Geschichte sich widerspricht, probieren, an so einer Version zu finden, die mir am wahrscheinlichsten erscheint. Und dann auch noch gefüllt halt mit fiktiven Elementen, die das Ganze ein bisschen spannend machen.
Genau, also man muss natürlich wahrscheinlich auch fast noch so fiktive Personen erfinden, für dass man schlüssige Geschichte irgendwie kann präsentieren,
oder? Genau, ja, und das Gute an der fiktiven Person im Gegensatz zu der historischen ist halt, dass man mit ihnen machen kann, was man will. Und bei der historischen sind halt eben ein bisschen gebunden. Man kann nicht den Karl der Kühne früher sterben oder später oder was auch immer. Oder eine Liebesbeziehung mit jemandem eingehen, weil dort ist relativ klar, wie und wo er gelebt hat und so weiter. Aber wenn man fiktive Figuren hat, dann kann man auch mit denen machen, was man will. Und das ist also ein bisschen Gottspiel eigentlich. Aber manchmal ist das noch ganz gemein für die Figuren.
Wir nehmen noch Wunder, wenn du das erste Exemplar hast, wenn du mal fertig geschrieben hast, das Manuskript an Verlag zu bringen. Ist das schwierig? Wie hast du das unternommen?
Ja, das ist extrem schwierig. Also bevor ich «Der Löwe von Burgund» geschrieben habe, habe ich Fantasy-Romane geschrieben, 3 Stück, aber ganze Romane eigentlich. Und da habe ich es eben nicht geschafft, die an einen Verlag zu bringen. Ich habe die eben den Verlag eingesendet und dort muss ich in der Regel so nach 8 Monaten als Standardabsagebrief zurückbekommen. Und ich habe ein Interview gelesen von einem Verleger, der gesehen hat, sie bekommen im Jahr ein paar 1000 so Manuskripte eingeschickt, die sie nicht verlangen. Also auf all diesen Manuskripten nehmen sie vielleicht eins, was hoch kommt. Und der Rest sind Übersetzungen aus einem englischsprachigen Raum, den sie machen. Oder halt Bücher von Autoren, die schon unter Vertrag sind. Und dann habe ich gefunden, beim Löwe von Burgund wollte ich es anders probieren. Ich wollte es nicht an einen Verlag schicken, sondern an eine Agentur. Und Agenturen sind so wie Zwischenhändler eigentlich. Die tun auch die Kontakte zu Verlagen. Und die nehmen vom Lohn vom Autor, den er vom Verlag bekommt, einen prozentualen Anteil. Und die haben aber Kontakte. Und wenn man zu einer Agentur eigentlich zurückkommt, dann hat man eine größere Chance, es bei einem Verlag zu arbeiten. Und das ist eigentlich zufälligerweise durch einen Kollegen bin ich auf eine Agentin gestoßen und habe ihr das Manuskript geschickt. Ihr hat es gefallen und die hat es im Verlag eigentlich vermittelt. Ja.
Oh, kann man den von so Roman schreiben, kann man da etwas davon verdienen oder ist das so am Schluss für die aufgewendete Zeit ein bisschen eine Spesenentschädigung?
Also wenn man die Zeit rechnet, dann ist es nicht einmal Spesenentschädigung. Das ist schon so. Man kann schon etwas verdienen, also es gibt schon etwas sicher, aber eben für die Zeit, die man investiert, natürlich nie so viel, wie man würde verdienen, wenn man einen normalen Beruf ausübt. Also solange man nicht Bestseller-Autor ist halt, oder? Und nur so Bücher im kleinen Rahmen schreibt, wie ich es mache.
Also es bleibt eigentlich als Hobby?
Ja, definitiv, ja.
Mir nehmen auch noch Wunder, das ist ja, wie es geht von diesem historischen Roman, ist ja nicht die Neustadt. Die Neustadt ist ja ein Winterhelden. Was kannst du zu dem sagen?
Ja, dort bei Winterhelden war es ein bisschen einfacher gewesen für mich, weil ich gewusst, der Stempfli-Verlag, den ich das erste Buch rausgebracht habe, der hat wahrscheinlich Interesse auch an diesem Roman. Sie haben mir eigentlich relativ früh signalisiert, wenn ich etwas Ähnliches würde schreiben, dann würde sie es wahrscheinlich auch mir machen, wenn es nicht passt. Und da habe ich ein bisschen lockerer können dran gehen, auch mal, das erste Mal eigentlich mit der Ausgangslage, jetzt kann ich einen Roman schreiben und der wird vermutlich dann auch veröffentlicht. Ja. Das ist schon noch, eigentlich noch eine coole Perspektive, als wenn man einfach schreibt und keine Ahnung hat, ob das auch jemals irgendjemand liest oder ob es einfach in einer Schublade landet. Oder Winterheldenroman, der hat ein ähnliches Thema, da geht es um die Eidgenossenschaft, der spielt das Jahr nach dem Ereignis vom Löwen von Burgund. Es kommen einzelne Figuren um mich vor, die im Löwen vorkommen sind, aber die Hauptfiguren sind andere und die Geschichte ist relativ unabhängig, auch wenn es eben im gleichen Zeitraum spielt. Ja.
Was bringt dir dazu, um historische Themen aufzunehmen in deinen Romanen? Wieso gerade geschichtliche Themen?
Ich bin einfach geschichtlich sehr interessiert, schon aus klein auf. Und gerade die eigene Geschichte, also Freiburger Geschichte oder eben Schweizer Geschichte, ist etwas, was mich nach wie vor und seit jeher ging interessiert hat. Und ja, ich finde es ein bisschen schade, dass wir kleine Schweizer halt unsere Geschichte, dass das zu wenig thematisiert wird, dass das vielleicht auch im Ausland manchmal schon zu wenig gewürdigt wird. Es gibt Filme über eben die schottische Geschichte, Braveheart und so weiter, die englische Geschichte, französische Geschichte, Jeanne d'Arc und so weiter. Aber die Schweizer Geschichte, ja, die ist eigentlich nie präsent, ausser vielleicht der Wilhelm Tell mal. Es kommt ja dann, glaube ich, um einen Film, es ist der Schaffen, ihn zu realisieren von Wilhelm Tell. Aber ja, abgesehen von dem ist es eigentlich unbekannt und das ist so ein bisschen der Grund, ja.
Lese schon vielleicht gerade selber gerade etwas. Wäre vielleicht auch noch interessant zu wissen, was du gerade selber am Lesen bist. Was konsumiert jemand, der historische Romane veröffentlicht?
Ja, sehr unterschiedlich. Also einerseits lese ich Fantasy, nein, lese ich aber auch Historisches lese ich auch. Ich lese manchmal schon Horror, Thriller, also eigentlich ein bisschen querbeet, was mich interessiert. Das letzte, was ich gelesen habe, war jetzt gerade das Lied von Eis und Feuer gewesen, der neueste, von George Martin. Dan Brown, der neueste, habe ich kürzlich gelesen gehabt. Und Wolfgang Holbein habe ich früher sehr viel gelesen. Der hat mich so ein bisschen zu dem gebracht, zu dem Fantastischen, was mich auch sehr interessiert.
Okay, du hast Thriller angesprochen. Ich habe ebenfalls gelesen auf deiner Webseite, dass du am Planen bist von einem neuen Buch. Mhm. Oder dass ich ein Mystery-Thriller. Kannst du zu dem hier schon etwas sagen oder ist das ein bisschen zu früh?
Ja, das ist noch ein bisschen zu früh. Also ich kann nur eigentlich sagen, dass ich eigentlich schon gefertigt zum Manuskript steht, die erste Version. Ich bin jetzt gerade am Überarbeiten von diesem Buch und am umgucken, für wo und wie ich das eventuell könnte veröffentlichen. Da fehlt jetzt zu suchen, um mich voran. Ja, das fände ich um mich an, gucken Agenturen, Verlagen, wo könnte ich das eventuell auf Interesse stossen.
Wie muss man sich das vorstellen? Wie lange braucht man für so einen Roman zu schreiben? Ich stelle mir vor, dass es hölle viel Zeit braucht.
Ja, es kommt ein bisschen darauf an, es braucht sehr viel Zeit, ja, und dann kommt es halt darauf an, wie viel Zeit, dass man pro Woche aufwenden kann dafür. Mhm. Früher, als ich «Der Löwe von Burgund» geschrieben habe, habe ich es einfach nebenbei gemacht. Jetzt mache ich es zu 20%, also ich habe einen Tag in der Woche, den ich mir reserviere für das Schreiben. Und durch das komme ich natürlich viel schneller vorwärts. Jetzt habe ich den «Winterhelden», habe ich innerhalb von, also insgesamt 3 Jahre mit der Recherche und allem, aber das Reinschreiben ist vielleicht 3/4 Jahr noch gegangen. Und jetzt da den neuesten Mystery Thriller habe ich auch so im 3/4 Jahr gehabt, für nicht schreiben eigentlich.
Ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt an der Schriftstellerie ein bisschen zu der Musik noch zu reden. Du bist ja in der Band Emerald dabei, eine Metal-Band. Wieso gerade Metal?
Ja, da ist mein Bruder die Schuld. Der ist 5 Jahre älter als ich und dem ist einfach Metal gelaufen bei ihm im Zimmer und der hat mich dort dazu gebracht und er spielt auch in der Band, hat die Band gegründet und hat mich dann irgendwann mal, was ich gefunden habe, sie möchte gerne ein Keyboard integrieren in die Band, für ein bisschen melodischer zu werden. Der hat mich gefragt, ob ich das machen würde, weil ich dann gerade Klavierunterricht genommen habe. Zwar noch praktisch nichts können, aber ja, ich wusste ja Klavierunterricht und dann bin ich dort gegangen vorspielen, habe irgendetwas Klassisches gespielt, irgendwie, ich weiß auch nicht mehr genau was, Mozart oder Beethoven, oder, und glaube noch die schottische Nationalhymne. Und dann sie haben wir gefunden, es passt, und so bin ich dann dort drin gerutscht.
Ja, wie vorher über das Schreiben geredet, lang kann schon dein Schreibtalent aber auch bei den Songtexten, die du scheinbar auch möchtest bei Emerald, ein bisschen umsetzen, oder wie sieht das aus?
Ja, also ich schreibe auch Musik und Texte für Emerald und ich glaube schon. Also es ist natürlich auf Englisch nochmal etwas anderes. Es ist mit der ganzen Reim-Sache und so weiter auf Englisch ist es schon eine andere Sparte, als wenn ich deutscher Roman schreibe. Aber trotzdem hat es natürlich schon miteinander zu tun. Und jetzt im neuesten Projekt habe ich auch, dass man auf CD arbeitet, sind auch Songs dabei, die sich ein bisschen um historische Texte handeln, ja. Inspiriert durch meine Romane.
Ja. Wieso gerade Englisch und nicht Schweizerdeutsch, Hochdeutsch, Französisch?
Ja, das hat mit unserem Stil zu tun. Heavy Metal ist halt nun mal eine Sparte, die in Englisch am besten ankommt. Sag jetzt mal, wenn man es jetzt auf Deutsch würde machen, das Zielpublikum ist relativ klein, schon nur was Metal hört. Und wenn man auch noch Deutsch singt, dann wird es noch mehr eingrenzt und dann sind nicht mehr viele wahrscheinlich, das würde ich hören. Wenn man Englisch singt, dann hat man immerhin die Möglichkeit, vom ganzen Planeten Leute zu erreichen. Also wir haben Hörer zu Brasilien oder zu Australien oder zu Amerika, wo man sonst natürlich nicht hätte. Und, ja, durch das, dass eben Metal so eine kleine Sparte ist, ja, muss man fast Englisch machen. Aber es gibt natürlich auch andere, Excelsis zum Beispiel, ob das etwas sieht aus dem Emmental, die singen die Sachen auf Berndeutsch und die Sachen auf Englisch.
Ja, in dem Fall ist schon der Absatzmarkt schon auch als Kriterium für euer musikalisches Arbeiten.
Ich weiß nicht genau, ich war bei der Brandgründung nicht dabei gewesen, aber es ist einfach Metal auf Deutsch gibt es halt einfach fast nicht. Also es gibt schon zwei, drei Bands, aber ich denke, das ist wahrscheinlich gar nicht zur Diskussion gestanden. Es war einfach klar gewesen, dass da wird Englisch gesungen.
Ja, was hörst du denn eigentlich sonst so für Musik? In dem Fall auch noch Metal oder nichts anderes, oder wie?
Ja, also in erster Linie Metal, ja, melodischer Metal wie Iron Maiden, Nightwish, Manowar, Edguy, Avantasia. Und andererseits höre ich auch sehr gerne Soundtracks von Filmen, die mir gefallen. Also ein bisschen klassische Musik halt, die dort Einfluss hat. Ja. Sind so ein bisschen die zwei Hauptmusikarten, die ich höre.
Ja, jetzt kommen wir doch zum zweiten Musikstück vom heutigen Abend. Du hast dir da Prometheus von Saltatio Mortis ausgewählt. Was ist das für ein Lied? Wieso hast du das gewählt?
Ja, also Saltatio Mortis ist eine Mittelalter-Rockband. Eben, Mittelalter ist bei mir auch hoch im Kurs, natürlich. Zieht sich ein bisschen durch und es ist eine Band, die mir sehr gut gefällt. Und das Stück Prometheus handelt von dem Halbgott Prometheus, der den Menschen zu Feuer gebracht hat, nach den alten Sagen. Ja.
Okay, lassen wir drin rein. Prometheus von Saltatio Mortis.
Die vom Himmel fällt. bescheiden kein Schicksal ist, von den Göttern erdacht, den Geist zu entflammen, die Saat der Erkenntnis hat aus den Menschen selbst Götter gemacht. Mein Werk ist verrichtet, die Grenze gefallen, Unwissenheit ein gebrochener Fluch. Meine Strafe jedoch wird unfassbar erscheinen, wie ein vom Götzen geschriebenes Buch. Ich bringe euch Feuer, die Kraft zu erkennen. Ich bring euch Feuer, den Zorn der Götter auf die Welt. Ich bring euch Feuer, die Macht zu verbrennen. Ich bring euch Feuer, um das Asche, die vom Himmel fällt. Geschmiedet in Eisenern werde gekettet, von Göttern verdammt, von niemand gerettet. Mein ewiger Leib im Adler einmal, ewige Strafe im Kaukasus zahlt. Ich bring euch Feuer, die Kraft zu erkennen. Ich bring euch Feuer, ein Lodern, das die Nacht erhält. Ich bring euch Feuer, die Macht zu verbrennen. Ich bring euch Feuer, um das Schöne, die vom Himmel fällt. Ich bring euch Feuer. Ich bring euch Feuer.
Ihr hört «Gsehschuwie» mit dem Matthias Schafer und dem André Perler.
Das war Saltatio Mortis mit Prometheus. Ja, wir sind der Thomas Wursch im Studio. Es ist genau lustig am Abend und ihr hört genau «Gsehschuwie» persönlich. Wir werden im dritten Teil ein bisschen mehr auf das Wirken auf den Beruf von Thomas sprechen kommen. Der Thomas ist Primarlehrer, zitiert. Wieso Primarlehrer, Thomas?
Das ist auch etwas, was mich seit Kindheit eigentlich interessiert hat. Schon in der Primarschule hat mir das etwas Schönes gedacht, eigentlich der Beruf vom Primarlehrer. Andere ja, ging so ein bisschen, das ist nicht der Primarlehrer, ist ja, ich habe nicht, dass man gut an Stellenwerk hatte, eigentlich bei den Schülern. Aber bei mir ist es ein bisschen anders gewesen. Mir hat das eigentlich gut gedacht. Und ich habe relativ früh schon da eigentlich gewusst, also, dass ich gerne die Primarlehrer werde. Weil man das so früh gemacht hat, anderen etwas beizubringen. Also, die Idee halt auch, eben, dass man anderen hilft, etwas zu lernen. Und ja, so habe ich dann die Ausbildung gemacht.
Ja. Was kann man jetzt sagen, was hat jetzt ein Primarlehrer zu tun mit deiner künstlerischen Tätigkeit? Färbt das auch irgendwie ab?
Ja, also einerseits ist natürlich die Ausbildung, dazu mal im alten Lehrerseminar, ist sehr künstlerisch gefärbt gewesen. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum dass ich alles das jetzt mache. Da muss ich denen wirklich ein grosses Kompliment aussprechen. Wir hatten dort im Lehrerseminar Klavierunterricht gehabt, wir hatten eben Theatermöglichkeit gehabt, Theater zu spielen, wir hatten Chormusikunterricht gehabt, wir hatten Musikunterricht selber gehabt. Also, alle die künstlerischen Sachen, die sind dort sehr gefördert worden. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum auch natürlich viele andere Lehrer künstlerisch tätig sind. Der Gustav zum Beispiel, der das Lehrerseminar gemacht hat und so weiter. Es gibt ganz einen Haufen Lehrer, die nebenbei künstlerisch tätig sind. Und andererseits wirkt sich natürlich auch auf die Schule aus, also gerade das Musik machen zum Beispiel, also das kann ich natürlich in der Schule alles gut brauchen und einsetzen im Musikunterricht oder auch schreiben, die Erfahrung, die ich gemacht habe, kann ich im Deutschunterricht brauchen, zum Teil in den Kindern weitergeben, also es ist ein Haufen, wo gegenseitig sich beeinflusst und hilft.
Ja, du in deinem künstlerischen Arbeiten kommt ja das Mittelalter ging um mich vor, sowohl beim Schreiben als auch beim Schauspielern. Du machst ja, glaube ich, noch Mittelalterkämpfe, du so nachspielen. Auch in der Musik ist es ein Thema. Was fasziniert dir so an dieser Zeit, wo man ja häufig sieht, das ist ja dunkle, düstere Zeit?
Ja, es ist wirklich so. Also wenn man genauer darüber nachdenkt, ist es eine Zeit, die wirklich schlimm war. Manchmal wird einem gefragt, möchtest du schon gerne im Mittelalter leben oder was würdest du schon gerne im Mittelalter sein? Da muss ich sagen, ich möchte gar nicht im Mittelalter leben, weil es ist wirklich wahrscheinlich eine schlimme Zeit gewesen. Und faszinierend tut mir eigentlich da die verklärte Vorstellung, die man hat, die ich aber mittlerweile natürlich selber auch weiss, dass das ja nicht stimmt. Eben das Ritterbild, der Idealismus, den man hat vom Ritter und Könige und so weiter, das ist bei mir in der Primarschule ist das losgegangen und hat mich dann fasziniert. König Artus und die Tafelrunde und so weiter. Und das ist bei mir einfach nie weggegangen, die Faszination, obwohl ich mit der Zeit eben gemerkt habe, so ist es sicher gar nicht gewesen. Aber die Faszination ist gleich irgendwie geblieben.
Mhm. Ja. ich würde sagen, ich gucke noch ein bisschen so in die Freizeitbereich. Du hast so viel um die Ohren, meine ich an. Du bist eben künstlerisch tätig, arbeitest schon und nebenzu natürlich auch Beruf aus Primarlehr. Findest du noch Zeit für andere Sachen zu machen?
Ja, eigentlich schon, ja. Also, ich probiere, es ging auch ein bisschen zu trennen, die künstlerischen Bereiche. Also, wenn ich ein Theaterprojekt habe, wenn ich Theater spiele, dann tue ich im künstlerischen Bereich nur Theater machen, mehr oder weniger, und schreiben und die Musik halt ein bisschen zurückstecken. Und wenn ich am Schreiben bin, an einem Buch, dann tue ich nicht Theater spielen. Also, ich tue es einfach ein bisschen trennen. Ich mache nicht alle drei Bereiche jeden Tag gleichzeitig oder nebeneinander. Also, das ist, glaube ich, nicht wichtig, weil sonst würde es nicht funktionieren. Und wichtig ist eben auch, dass ich jetzt die 20% mir freigenommen habe für das künstlerische Arbeiten. Sonst wäre es nämlich auch nicht mehr möglich mittlerweile mit dem, ja, nach 1,5 Jahren alten Sohn. Und seit der da ist, merke ich auch, ja, das ist ja zum Glück auch so. Der braucht und will. Und ich will natürlich das auch viel Zeit. Aber, ja, ohne die 20% hätte ich auch nicht mehr viel Zeit für das Künstlerische. Aber ich tue natürlich schon auch nebenbei noch andere Sachen machen. Also mit Kollegen etwas machen oder lesen oder was ich so immer. Ja.
Färbt das Künstlerische schon ein bisschen auf den Nachwuchs ab?
Ja, es geht. Musik ein bisschen, ja. Er ist sehr musikprägt, aber ihm gefällt im Moment eher so Ländler und solche Sachen.
ja, gucken wir doch ein bisschen in Zukunft. Ja. Was steht in den nächsten Monaten und Jahren bei dir an? Kannst du da schon etwas verraten?
Ja, also ich probiere gegen alle, in allen Bereichen ein bisschen weiterzumachen. Im Moment sind wir mit Emerald auf Sängersuche. Also wenn irgendjemand von den Hörern das Gefühl hat, er könnte oder möchte mal in einer Metalband singen, dann darf er sich gerne bei uns melden. Wir sind im Moment gerade dran, verschiedene Kandidaten einzuladen und anzuhören. Und wenn jemand Lust hat, bei einer Metalband zu singen, dann meldet euch. Wir möchten gerne, das ist eigentlich so ein bisschen das Ziel von Emerald nächstes Jahr, oder eben, wenn wir dann länger hier einen Sänger zu führen, halt übernächstes Jahr eine neue CD machen und mit dieser CD um auf Tournee gehen. Das ist das eine. Und nein, eben mit dem Schreiben ist der Mystery Thriller, wo im Moment, wo ich probiere, irgendwo unter Dach und Fach zu bringen. Ja, das ist etwa so ein bisschen das, was im Moment läuft. Ja.
Wie sieht es mit den Schauspielern aus?
Ja, dort habe ich im Moment gerade etwas, wo am Laufen ist, wo ich aber noch nicht dazu kann sagen, weil noch nicht definitiv ist. Also, ja, es wird sich noch zeigen, ob etwas wird oder nicht. Ja.
Okay. Ja, ich würde sagen, mit diesem kleinen Ausblick sind wir schon am Schluss für unsere heutige Gesehen-Schon-Wie-Ausgabe. Wir zwei werden fangen mal dir ganz fest merci sagen, dass du Zeit genommen hast, in unser Studio zu kommen.
Ja, merci vielmals, dass du mich eingeladen hast, dass ich kommen durfte. Ich bin sehr gerne gekommen.
Ja, wir wünschen euch eine gute Zeit allen da draußen und verabschieden
uns. Schönen Abend.
Ciao, ciao. Ade miteinander.
Das war «Sejouvie» mit Matthias Schafer und André Perler. Die Sendung und alle vorherigen könnt ihr bequem als Podcast auf www.kaiseret.ch anhören. Die nächste Sendung gehört ihr heute in zwei Wochen am 6 Uhr am Abend natürlich auf Radio Kaiseret.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
ihr gehört jetzt
Sendungen, die wir im Rahmen des Firmenateliers gemacht haben.
Gute Unterhaltung! Hallo zusammen, hier bei Radio Kaiseregg. Wir sind heute hier vom Firmenatelier mit dem Lucien und mit mir, dem Leon.
Wir erzählen heute etwas über Radio Kaiseregg und hier für euch ein paar Leute interviewt. Zuerst wollen wir wissen, was kommt euch in den Sinn, wenn ihr Radio Kaiseregg hört.
Berge. Berge und die gute Musik.
Ja, das Eisenbezirk sicher und zunächst etwa, dass Rudi Loper gewechselt hat zu Radio Kaiseregg.
Was es von der Region ist.
Danach haben wir gefragt, ob sie viel Radio Kaiseregg hören.
Wenn du von Radio Kaiseregg hörst, dann kann man sich Sachen wünschen und sie Lieder spielen. Das ist ganz ein schöner Sender.
Ich tue Freiburg und Kaiseregg abwechseln.
Da hört man, dass Radio Freiburg und Radio Kaiseregg Konkurrenten sind. Aber im Grossen und Ganzen ist der Radio Kaiseregg sehr beliebt.
Das war es schon für heute von der Spezialsendung. Ich, der Leon und der Lucien verabschieden uns. Danke fürs Zuhören.
Hallo zusammen, wir sind der Dominik
und der Luca
vom Firmenatelier beim Radio Kaiseregg.
Uns hat interessiert, was Leute zum Thema Smartphone denken.
Zuerst wollten wir wissen, was sie überhaupt für ein Smartphone haben.
Ja, ich habe ein iPhone, ja.
Ich habe Sony Xperia S. Ja, es ist schon alt, etwa 2 Jahre alt, aber jetzt gibt es auch mal ein neues Frühling. Die haben das dann abgerissen mit recht guten Video- und Fotoqualität und so. Und haben wir das einfach zugesehen und haben das dann gekauft.
Aber wir haben ja auch andere gefunden, die gleich zu Schlag kommen.
Ja, ich brauche eigentlich keinen. Ich gebe mir zufrieden mit einem ganz normalen Nattel. Also, ich brauche das nicht.
Wie ich uns auch gefragt, gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Leuten, die eins haben und Leuten, die keinen sind?
Ich denke schon, ja. Also das sieht man ja auch, wenn man die Jungen heute sieht. Die tun nur noch mit den Nattel spielen. Ja.
Ich habe auch lange Käse gehabt. Also, ich habe gesagt, ja, das brauche ich doch nicht. Aber dann, als ich eins hatte, habe ich gemerkt, dass es gleich noch gäbig ist. Also. Von dem her denke ich, bis die Leute merken, die Käse haben, dass es aber gleich noch gäbig ist. Also.
Wir haben sie auch gefragt, was sie mit dem Smartphone so machen.
Telefonieren, SMS schreiben, WhatsApp, News lesen.
Ja, es ist ein ziemlich gäbiges Gerät. Und ja, ich finde es recht gäbig, dass man kann ja ziemlich viel machen und so. Kann es echt für alles brauchen. Und jetzt ging dabei, ziemlich gäbig.
Paare meinen aber, es gibt gute und schlechte Seiten.
Ja, absolut. Wenn ich heute sehe, die Möglichkeiten, die man hat, ja, über das Internet und so weiter, also das ist von dem her genial. Aber ich weiß nicht, ob das gut ist für unsere Jungen.
Das war unser kleiner Radiobeitrag von Dominik
und von Luca
über das Thema Smartphone. Ich hoffe, es hat noch gefallen. Ciao zusammen.
Ich bin Rahel und mit mir im Studio ist der Rico Dachim.
Wir sind hier im Studio wegen der Firma Ateliers. Heute machen wir einen Beitrag über das Abstimmen.
Und von da sind wir zu Tafel im Dorf verschiedene Leute interviewen. Zuerst immer gefragt, ob sie überhaupt gegen abstimmen.
Ja, sicher, ja.
Nein, das Wochenende habe ich keine Zeit.
Ja, jetzt also bin ich erst gerade 18 gekommen, aber jetzt sind die Tafel gar nicht schon, ja.
Und dann haben wir gefragt, wie sie abgestimmt haben und wieso.
die nicht sie abstimmen oder keine Zeit haben, immer gefragt, was sie würde abstimmen.
Also, ich bin nicht für die Initiative. Und zwar dürfte es mir einfach verrückt, wenn man alles so reglementieren. Und darum habe ich es jetzt nicht angenommen. Obwohl es mir, also im Grundsatz dürfte es mir nicht gut, wenn die einen so viel mehr verdienen als die anderen. Aber ich finde, man müsste es regeln, ohne über das Gesetz zu gehen.
Wie einfach für einen Chef so gesehen haben, Löhne und Putzfrau für nichts zahlt. Ich finde es nicht ganz gerecht.
Ja, also 1 zu 12 bin ich ja stimmen. Bei den 100 Franken Vignette bin ich ja stimmen. Und über Familieninitiative bin ich nein stimmen.
Würde ich auch ja sagen, weil das macht 1% von den Gesamtkosten vom Betrieb von einem Auto aus. Also es fällt jetzt wirklich nicht ins Gewicht. Oder wenn man gegen tanken kostet es auch jedes Mal 100 Stutz.
Ja, also da habe ich angestimmt, da bin ich dafür. Ich denke, wir brauchen das Geld für die Strassen und wir können nicht nur mehr Strassen wollen, ohne dass wir etwas daran zahlen.
Wir verabschieden uns und wir hoffen, unser Beitrag hat euch gefallen.
Das war unsere Sendung vom Firmenatelier.
Merci fürs Zuhören.
Ciao zusammen.